Hallo und Salam Aleikum. Mein Name ist Mary und herzlich willkommen zur letzten Folge des Podcasts in der Woche gegen antimuslimischen Rassismus. Unser heutiges Thema ist der Rassismus und was er mit uns macht. Wir wollen dabei besonders auf die psychischen Folgen von Rassismus eingehen. Und für dieses Thema haben wir uns eine uns bekannte Gästin eingeladen, nämlich die Sarah.
Salam Aleikum.
Genau, mit der ich die erste Folge auch schon aufnehmen durfte. Und wir haben zusätzlich noch einen weiteren Gast, nämlich ihren Mann Amin. Hallo, du kannst dich ja mal kurz vorstellen.
Ah ja, Assalamu alaikum. Genau, ich bin Amin und ich studiere Erziehungswissenschaften und Philosophie. Und ich muss dazu sagen, Philosophie ist mein absolutes Herzensfach, schon immer eigentlich gewesen. Ich finde einfach, dass man dort am besten sozusagen irgendwie das Denken üben kann, so ganz allgemein. Und das ist für mich in spiritueller Hinsicht auf jeden Fall immer eine sehr große Bereicherung gewesen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein.
Ja, freut uns auch natürlich. Dann in dem, also ich kann mal kurz nochmal so Revue passieren, was in dem ersten Podcast einfach besprochen wurde. Da ging es ja einfach um Saras alltägliche Erfahrungen mit Rassismus. Und sie hat uns daran teilhaben lassen und hat dabei aber auch erzählt, dass sie besonders, wenn da irgendwie ihr was passiert ist, besonders im rassistischen Kontext, dass sie sich immer mal wieder zurückziehen musste, um das Erlebte einfach zu verarbeiten. Und genau diese Erfahrungen, die sozusagen die psychische Gesundheit beeinflussen, darauf möchten wir heute genauer eingehen. Und um erstmal die Definition zu klären von psychischer Gesundheit, habe ich eine Definition von der WHO und die lautet, also die psychische Gesundheit ist der Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und etwas zu ihrer Gemeinschaft beitragen kann. Also genau diese Dinge kann sie in ihrem alltäglichen Leben nicht mehr bewältigen. Und jetzt steige ich auch direkt ein. Sarah, könntest du uns nochmal ein konkretes Beispiel geben, wonach du dich wirklich zurückziehen musstest, um wieder ein bisschen auch zu dir selbst zu finden?
Also, was ich noch am Anfang sagen möchte, ist, dieses Erzählen von rassistischen Erfahrungen ist in dem Sinne ja auch sehr schmerzhaft. Also, das passiert oft wahrscheinlich auch in Kontakt mit Weißen, dass wir oft uns erklären müssen und erzählen müssen. Aber jetzt entscheide ich mich bewusst dazu, ich habe die Kraft bewusst dazu, jetzt erstmal über meine Rassismuserfahrungen auch zu sprechen. Deshalb bin ich hier, aber ich möchte auf jeden Fall diesen Gedanken auch sichtbar machen, dass wir als BPOCs oft in Situationen sind, wo wir uns öffnen, wo wir uns öffnen und verletzen lassen oder dem ausgesetzt werden oder ausgesetzt sind und über unsere Rassismuserfahrungen sprechen müssen und das sichtbar machen müssen, aber das letztendlich auch eine schmerzhafte Erfahrung ist. Aber wie gesagt, ich entscheide mich jetzt bewusst dazu, das jetzt letztendlich darzulegen. Und eine Erfahrung, die hatte ich ja letztes Mal auch erzählt, die Erfahrung im Restaurant, wo uns ein Mensch gesagt hat, wenn ich so wie ihr wäre, würde ich euch töten. Und dann haben ein befreundetes Ehepaar die Polizei gerufen. Ich hatte nicht die Kraft, es zu machen, obwohl ich eigentlich in dieser Arbeit aktiv bin und immer allen Menschen sage, ruft die Polizei oder meldet euch bei Antidiskriminierungsstellen. Aber in der Situation konnte ich einfach nicht. Und die Polizei konnte auch nicht viel machen, weil sie gesagt hat, der Rassist hat ja im Konjunktiv geredet, sein Satz ergibt ja an sich auch keinen Sinn und so. Ich meine, wenn wir uns darum kümmern, welche Unlogik Rassisten denn letztendlich da in ihren Aussagen haben, kommen wir auch nicht hinterher. Seine Äußerung war gewaltvoll, ob es jetzt konjunktiv ist oder nicht, scheint juristisch gesehen wichtig zu sein. In dem Moment war es aber natürlich gewaltvoll. Und ich konnte da beispielsweise eine Zeit lang dann auch nicht mehr raus und mich in Restaurants hinsetzen, weil mir immer diese Erfahrung in den Sinn gekommen ist. Die Situation im rassismuskritischen Kreis, auch der Gedanke, ich hatte letztes Mal gesagt, zurückziehen, das wird auch oft mit einem Scheitern assoziiert. Ich würde jetzt ein anderes Wort benutzen und würde sagen, es ist ein sich nicht mehr dem aussetzen. Ich habe einfach keine Kraft und keine Lust mehr, mich dieser Gewalt auszusetzen und begebe mich nicht mehr so intensiv wie vorher in rassismuskritischen oder diesen linken, weißen Kreisen. Ich mache das einfach nicht mehr. Dann auch natürlich Erfahrungen in der Schule. Also, dass ich gesehen habe, ich habe beispielsweise, das ist jetzt auch eine persönliche Sache, die ich jetzt erzähle, ich habe als Jugendliche keinen Hijab getragen, wollte aber immer einen Hijab tragen, hatte aber zu sehr Angst vor den Reaktionen der anderen, weil ich mir natürlich über die rassistischen Diskurse bewusst bin. Das ist auch eine Sache, die Aktivistin Amina Aslan in einem Artikel geschrieben hat, dass wir uns als BPOCs über die rassistischen Diskurse in dieser Gesellschaft bewusst sind und dass wir ja, versuchen, damit irgendwie klarzukommen und unterschiedlich reagieren. Und meine Reaktion war erstmal, Ich habe Angst vor der Reaktion der anderen. Ich trage erstmal kein Hijab. Oder ich habe Angst, wie meine LehrerInnen reagieren, weil ich natürlich gesehen habe, wie sie mit SchülerInnen mit Hijab umgegangen sind. Ich hatte klar rassistische LehrerInnen, die mitten im Biologieunterricht plötzlich über den Islam reden und hetzen bis zum Abwinken. Und können jeden, der gerade zuhört oder die gerade zuhört oder auch die Elterngeneration, die hier in Deutschland aufgewachsen ist, fragen: Hattet ihr rassistische LehrerInnen? Ich bin mir sehr sicher, kann natürlich immer anders kommen, aber ich bin mir, es ist sehr wahrscheinlich, dass jede und jeder irgendeinen rassistischen Lehrer oder Lehrerin im Sinn hat oder sich daran erinnert. Genau, also ich habe erstmal, ich kam mit diesem Konflikt nicht klar. Dieser einen Seite, ich habe den Drang, ein Hijab zu tragen und auf der anderen Seite zu sehen, dass Menschen entmenschlicht werden aufgrund des Hijabs, dass Menschen generell entmenschlicht werden, weil sie als anders markiert, als anders gelesen, als anders gesehen werden, obwohl sie nicht anders sind, sondern wir sind alle unterschiedlich. Das zeigt auch nochmal den Gedanken von Rassismus, auch diesen Prozess des Otherings, auch nach Edward Said, dass das Weißsein eine unsichtbare Norm ist und alle diejenigen, die von dieser Norm abweichen, vermeintlich werden als anders oder fremd markiert. Und genau, da können wir auch noch später dazu kommen. Ich hatte natürlich auch rassistische Erfahrungen unter Freundinnen, die mir ganz klar gesagt haben, es war immer alles schön. Ich hatte eine rassistische Freundin, ne, die war im Ramadan bei mir. Wir haben gegessen, Süßigkeiten gebacken. Ich war Weihnachten bei ihr, habe irgendwie Weihnachtsgebäck gemacht. Das war, also man würde von außen sagen, es war interkulturell. Aber die dann ganz klar gesagt hat, als ich anfangen wollte, ein Hijab zu tragen mit 16, hat sie gesagt, wenn du ein Hijab trägst, kündige ich die Freundschaft. Und auch später Freundinnen, die gesagt haben, wenn du ein Hijab angehabt hättest, würde ich noch nicht mal mit dir reden. Und das war als Jugendliche einfach nur brutal. Also, wie sollen sich Jugendliche danach fühlen? Also, wenn eine Freundin dir sagt, sie will nichts mehr mit dir zu tun haben, du änderst dich eigentlich nicht im Kern, sondern willst einfach nur prinzipienorientiert leben, weil es dir wichtig ist, weil es im Kern deiner Identität ist. Und deine Freundin sagt dir das, es ist schmerzhaft für mich gewesen. Genau, also, das ist eigentlich so die Art und Weise gewesen, die schwierig war, aber vielleicht, also ja, die auch, wie gesagt, schmerzhaft war. Aber das ist eigentlich auch, wie gesagt, immer so der Gedanke des Rassismus, dass eine Norm etabliert wurde in den Universitäten, hatte ich ja eben auch noch angedeutet. Also die Verwissenschaftlichung von Rassismus hat an europäischen Universitäten stattgefunden, wo es festgelegt wurde, wer die Norm ist und wer vermeintlich nicht. Rassismus und Rassen in Anführungszeichen gibt es nicht. Sie wurden produziert. Da kann man auch die Texte von Atiyeh und Keskin Kilic im deutschsprachigen Raum zu lesen. Und das ist eigentlich so, dass was schmerz, also in dem Sinne wichtig für mich war, dass ich erstmal erkenne, es gibt, das habe ich erst durch das Studium letztendlich, war das empowernd, dass ich aus diesem Loch rauskomme, dass ich verstehe, diese Norm ist künstlich hergestellt. Diese Norm des Weißseins und die Abweichung, die da konstruiert wird, ist künstlich hergestellt. Die wurde konstruiert während des Kolonialismus und der Zeit danach. Und die Erkenntnis, dass ja, es eine Norm gibt, die aufgestellt wird und alle anderen, die dieser Norm vermeintlich abweichen, als anders konstruiert werden, das war sehr wichtig für mich. Also auch der Punkt, wie gesagt, dieses Anderssein ist keine so rhetorische Unterscheidung, sondern die ist eigentlich ganz zentral, die wir auch in ganz verschiedenen Diskussionen mitbekommen, dass wir erkennen, dass ein System, ein rassistisches System hintersteckt.
Ja, also das ist in dem Sinne halt auch ganz interessant. Dafür muss man sich nicht unbedingt mit Sprachphilosophie beschäftigen, auch wenn ich finde, dass das ein sehr bereicherndes Feld ist. Es ist nun mal so, dass wir sozusagen mit Sprache nicht nur uns unterhalten, sondern auch eben über Sprache denken, beziehungsweise unsere Ansichten über die Welt quasi implizit auch mitteilen. Also in dem Moment, wo ich mich selbst als anders bezeichnen würde, impliziere ich ja, dass es eine Norm gibt, von der ich abweiche. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich sagen würde, dass wir unterschiedlich sind, weil Unterschiedlichkeit bedeutet einfach nur Differenz zwischen zwei Personen oder mehreren, aber niemals, dass eines richtig und das andere falsch ist. Während anders immerhin mindestens impliziert, dass man abweicht. Das muss noch nicht falsch oder schlecht sein, aber das bedeutet es leider meistens in menschlichen Kontexten, weil die Norm immer das Anzustrebende ist. Und dadurch ergibt sich auch in dem Begriff anders eigentlich schon eine Form der Abwertung, auch wenn die nicht eindeutig ist. Und das Schlimmste eigentlich an diesen nicht eindeutigen Bedeutungszusammenhängen, die dadurch entstehen, ist eigentlich, dass wir sie halt übernehmen, ob wir das wollen oder nicht. Also ich selber habe gemerkt, einfach im Laufe meines Lebens, dass bestimmte Denkkonzepte, die nicht zu mir gehören, die auch nicht zu mir passen und mit denen ich mich auch nicht identifizieren kann, dass die in mir sozusagen fortleben, bis zu dem Moment, wo ich mir darüber bewusst werde. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel bemerke, also ich bin jetzt zum Beispiel, also ich habe drei Schwestern und für mich war das immer selbstverständlich eigentlich, dass ich mit meinen Schwestern ganz normal gespielt habe, mich ganz normal mit ihnen unterhalten habe und sowas. Also für mich spielte das Geschlecht keine Rolle. Und erst in dem Moment, wo ich irgendwie als Jugendlicher angefangen habe, mir Gedanken zu machen, wie ich zum Beispiel später, wenn ich erwachsen bin, Partnerschaft, wie würde das in der Ehe aussehen, war diese Ebene des Spielerischen mit dem anderen Geschlecht komplett gestrichen. Also ich hatte eine Vorstellung sozusagen, beispielsweise, dass man eben als Mann eine gewisse Seriosität in der Beziehung an den Tag legt, dass es nicht akzeptabel ist, quasi geschlechtslos in Anführungszeichen miteinander zu spielen oder zu interagieren, sondern dass das Geschlecht determiniert, dass der Umgang ein seriöser Erwachsener sein muss und kein spielerischer, kindlicher sein kann in irgendeiner Form. Und im Grunde genommen ist mir das halt nicht wirklich bewusst gewesen. Ich hatte einfach eben diese Vorstellung von Männlichkeit im Kopf. Und erst nach und nach, während ich älter wurde und mir angefangen habe, über all diese Kategorien und Dinge Gedanken zu machen, ist mir aufgefallen, dass ich dort einen westlichen Gedanken im Grunde genommen aufgenommen habe und dieser Gedanke sozusagen in mir etwas bestimmt hat, nämlich wie ich mich selbst als Mann zum Beispiel wahrnehme. Und ich denke, als Muslime haben wir eigentlich eine großartige Ressource in unserer Religion, um unsere Denkmuster immer wieder zu hinterfragen, wenn wir zum Beispiel wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Ehefrauen auch gespielt hat. Also das ist kein Widerspruch zur Männlichkeit, irgendwie zärtlich und freundlich und spielerisch miteinander umzugehen, ohne dass das Geschlecht dort im Vordergrund steht im Sinne von erwachsener Geschlechtlichkeit in irgendeiner Form. Und das sind eben diese Denkmuster, die wir eben übernehmen und über die wir uns erst bewusst werden müssen, sozusagen, um sie dann auch abzulegen oder uns für sie oder eben gegen sie zu unterscheiden. Und ich denke, dass eben genau in diesem Kontext eben Rassismus eigentlich auch ein Denkmuster ist, was wir in dieser Gesellschaft sehr schnell aufgezwungen bekommen und anschließend auch übernehmen. Das heißt, wenn wir uns als anders bezeichnen, einfach weil alle uns als anders bezeichnen, dann werten wir uns selber ab. Und erst in dem Moment, wo wir darüber nachdenken, wieso dieses Anderssein eigentlich eine Norm etabliert, der wir gar nicht zustimmen, weil wir merken ja, dass die Menschheit nicht weiß, nicht atheistisch, nicht irgendwie all das einfach nur ist, sondern das ist eine Personengruppe oder eine Bevölkerungsgruppe, die so ist. Aber es gibt noch sehr viele andere Völker auf dieser Erde sozusagen und wir gehören unter Umständen eben nicht der weißen atheistischen Mehrheitsgesellschaft an. In dem Moment merken wir, dass wir dieser Norm eigentlich gar nicht zustimmen. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade auch wenn ich mit unserer Elterngeneration irgendwie über solche Themen spreche, dass das Gefühl aufkommt, dass diese Differenzierungen eigentlich so minimal sind, dass sie eigentlich nicht weiter wichtig wären. Und ich habe das Gefühl, dass das teilweise interessanterweise eben auch im Kontext mit dem Kolonialismus halt zu sehen ist. Also die Kolonialherren haben Begriffe und auch Denksysteme etabliert, die die kolonisierten Menschen übernommen haben letzten Endes. Also man hatte zum Beispiel als schwarzer Mensch keine Wahl, man wurde mit dem N-Wort bezeichnet und man hat es auch sozusagen, versklavte Menschen haben das füreinander auch verwendet und es gab nicht die Möglichkeit, sich einen eigenen sozialen Status irgendwie zuzuweisen, der menschenwürdig wäre. Also musste man diese Kategorie übernehmen. Und im Grunde genommen ist damit eben auch ein gewisses Selbstabsprechen von Intellektualität, ein Selbstabsprechen von der Möglichkeit, Selbstermächtigung auszuüben oder Selbstbestimmung auszuüben, einhergegangen. Deswegen haben bis heute eigentlich in vielen arabischen Ländern zum Beispiel auch, haben die Geisteswissenschaften einen schlechten Ruf. Wer nicht Ingenieur oder Arzt oder anderes wird sozusagen, verschwendet im Grunde genommen seine Intellektualität oder seine Ressourcen, die er als Mensch irgendwie hat, weil im Grunde genommen die Beschäftigung mit Begriffen oder die Beschäftigung mit Denken oder Erziehung etwas ist, was in dem Sinne nicht wertvoll ist. Und das ist eigentlich ein Narrativ, was ein Volk nur eigentlich aussprechen kann, was erlebt hat, dass es für andere funktionieren muss und niemals über sich selbst und seine eigene Identität sich Gedanken machen darf oder soll. Und das spüre ich halt manchmal sehr stark, auch wenn ich mit unserer Elterngeneration einfach spreche, dass das Verständnis dafür fehlt, wofür überhaupt über Differenzen und über solche Dinge reden. Und wieder muss ich da sagen, ist die Religion für mich da eine besondere Bereicherung gewesen, weil ich gesehen habe, wenn wir als Muslime uns über die Verse im Koran Gedanken machen und uns eine Khutba anhören, da gibt es von Noman Ali Khan sehr schöne Khutbas sozusagen, unter anderem, wo einfach nur ein Vers aus der Fetiha zum Beispiel genommen wird. Und dann ist die ganze Khutba über eine Stunde lang und nimmt sozusagen in allen Details wahr, was Gott uns mitteilen möchte. Und da können wir als Muslime nicht einfach dahergehen und sagen, sprachliche Differenzierung ist unwichtig, wenn wir über einen Satz, der voller Details und wertvoller Informationen steckt, wenn wir über diesen Satz eine Stunde uns noch Khutba anhören. Und in dem Sinne, der Koran ist sicherlich ein Text, der sehr, sehr viel Inhalt transportiert in eigentlich relativ wenigen Worten sozusagen und in dem Sinne definitiv ein Text ist, der uns zeigt, dass Differenzierung einen hohen Wert hat. Und in dem Sinne, genau, ich will nicht zu weit dort ausschweifen, ist es eben wichtig, dass wir den Unterschied erkennen zwischen eben Reproduktion von Rassismus und Selbstermächtigung. Ich sage das deswegen, weil in dem Moment, wo wir zum Beispiel, es gibt da viele Beispiele, aber ich greife jetzt mal das N-Wort, was für schwarze Menschen von den Kolonialherren benutzt wurde, heraus, was jetzt aber, kennt ihr alle sicherlich aus Rap-Songs und anderem, wird das N-Wort eben benutzen schwarze Menschen das für sich selbst. Und umgekehrt ist auch das Beispiel mit dem Wort Kanake. Und das ist auch eben ein Wort, was wir selbst ermächtigen für uns verwenden. Also Rassisten haben es verwendet, um uns zu bezeichnen. Und wir ermächtigen uns dieses Wortes, indem wir es für uns selbst verwenden. Und der Unterschied zur Reproduktion, indem wir einfach zum Beispiel das Wort anders reproduzieren, einfach uns als anders bezeichnen oder einander sagen, wir wären halt anders und damit müssen wir halt leben oder sowas. Der Unterschied dazwischen ist eigentlich nur das Bewusstsein darüber. Also wenn wir einfach ohne zu reflektieren den Begriff anders für uns verwenden, dann reproduzieren wir diesen Rassismus und ordnen uns selbst unter, ordnen uns in diese Denkwelt sozusagen des weißen atheistischen Westens irgendwo ein. Und in dem Moment, wo wir bestimmte andere Begriffe benutzen, wie zum Beispiel Kanake oder sowas, tun wir das halt unter Umständen eben nicht. Weil in dem Moment, wo wir diesen Begriff als rassistisch erkennen, uns in dem rassistischen Denksystem des anderen verorten und das auch noch dreist und offen sagen, ohne uns zu schämen und letzten Endes dem ganzen System sagen, hört mal, das ist keine Beleidigung mehr für mich, ich sage das zum Spaß zu meinen Freunden. In dem Moment verliert der Rassist die Kontrolle und die Deutungshoheit über diesen Begriff. Und das ist eigentlich der Moment der Selbstermächtigung, wo der rassistische Begriff sozusagen zu einer Selbstbezeichnung werden kann und damit die Macht des Rassisten schwindet. Und das funktioniert aber nur, wenn wir ein Bewusstsein haben und ein Bewusstsein über diesen Begriff, über seine Bedeutung und darüber, dass wir ihn nicht einfach so verwenden, ohne darüber nachgedacht zu haben. Und interessanterweise ist es so, dass auch der Rassist merkt, ob wir einen Begriff reproduzieren oder eben ihn selbstermächtigend benutzen, um ihn zu provozieren zum Beispiel. Und das ist eben genau der Punkt. Wir Menschen merken, warum wir Begriffe benutzen. Manchmal merken wir es bewusst, manchmal unbewusst. Aber Fakt ist, dass Bewusstsein eben die Grundlage dafür ist, damit wir selbstbewusst Begriffe aus der Macht der Rassisten entfernen und uns selbst Macht dabei zuschreiben können. Und deswegen ist das Nachdenken über so etwas und das Differenzieren eigentlich der Schlüssel dafür.
Ja. Da stimme ich dir vollkommen zu. Also auf jeden Fall. Das ist echt. Besonders auch das Wort Kanake oder so Schwarzköpfe oder so, so bezeichnet man sich ja mittlerweile wirklich selbst oder auch, das hört man ja auch oft. Und es ist auch erschreckend manchmal, wenn ich das dann irgendwie höre, auch besonders wenn ältere Leute, für die sind ja bestimmte Begriffe, die eigentlich rassistisch sind, wenn die mit denen aufgewachsen sind. Auch Bezeichnungen von Süßspeisen zum Beispiel ist für die was ganz Normales. Und dann, wenn man das denen dann versucht, also ich habe mal beim Bäcker, so beim Nebenjob gearbeitet und dann habe ich immer gesagt, das sagt man nicht mehr, das sagt man auch nicht mehr, das auch nicht mehr. Und dann war das immer schon so ein bisschen anstrengend, aber ja, ich habe es immer wieder gemacht, auch bei denselben Personen, auch wenn das 10. Wochenende, wo sie gekommen sind, weil irgendwann mal wird man echt müde, aber man darf da echt nicht aufhören.
Ja. Also was da auch deutlich wird, ist auch letztendlich, also es gibt zum Beispiel das Buch von Kübra Gümüşay, Sprache und Sein. Es war auch, hatten wir auch in unserem ersten Gespräch, wo begegnet uns Rassismus? Klar auch in unserer Sprache, weil Sprache letztendlich das zeigt, wie wir die Welt wahrnehmen und auch Wirklichkeit produziert, also auch Wirklichkeit herstellt, indem wir Dinge benennen. Und das ist da auch ganz interessant, wie Kübra Gümüşay da aufzeigt, wie unsere Sprache, wie die Architektur der Sprache aussieht, wie sie uns einerseits einengen kann, indem zum Beispiel Rassisten und Weiße nicht Weiße benennen und wir uns sozusagen in diesen Begrifflichkeiten gefangen sind und das, was das mit uns auch psychisch gesehen macht, wenn ich keine Form der Sprache habe, um mich zu beschreiben und wie Sprache gleichzeitig auch befreien kann, indem ich eben Begriffe benutze, ganz gezielt als BPOC, selbstermächtigende Begriffe benutze, um eben diese Macht der Kolonialherren umzuformen oder um letztendlich das zu spiegeln letztendlich. Und genau, das ist eigentlich in dem Sinne ganz interessant, auch um auf den Aspekt der Psyche letztendlich zu kommen. Also wir müssen uns zum Beispiel nochmal, also das war auch ganz krass, als ich das gehört habe, dass in der Hochzeit des Kolonialismus 85% der Welt kolonisiert war. Das war, muss man sich mal vorstellen, wie klein Europa ist, wenn man sich mal die Weltkarte anschaut, wie klein Europa ist und wie viele Länder kolonisiert wurden, dann ist das einfach nur brutal, das zu sehen. Auch der Gedanke, auch immer wenn wir in den Schulbüchern, der Gedanke von Kolumbus, wie er vermeintlich in Anführungszeichen Amerika entdeckt hat, ganz zufällig, weil er wollte ja eigentlich was anderes in Anführungszeichen entdecken. Die Art und Weise, wie wir reden, liegt offen, wie wir über die Dinge denken. Dass die indigene Bevölkerung beispielsweise über Jahrhunderte hinweg in Nord- und Südamerika gelebt hat, Existenzen aufgebaut haben und schon da waren, bevor Kolumbus es vermeintlich entdeckt hat, das haben wir nicht im Blick, wenn wir diese Worte benutzen. Das ist eine ganz klare eurozentristische Sichtweise auf die Welt. Und da bietet aus meiner Sicht beispielsweise die postkoloniale Theorie eben diesen Perspektivwechsel, dass wir nicht mehr auf das Entdecken schauen, sondern auf uns selbst, auf die Sicht derjenigen, die unsichtbar gemacht werden. Ne? Zum Beispiel können wir uns die Frage stellen, welche nicht-europäische Sprache fällt uns jetzt gerade in diesem Moment ein? Ne? Wir haben oft immer den Gedanken dieser Prestigesprachen, Englisch, Französisch etc. Das sind ja Kolonialsprachen letztendlich, aber wir vergessen oder ne, durch diesen Rassismus haben wir gewisse Dinge nicht mehr im Blick. Wir haben die Lebenswirklichkeit beispielsweise von Afrotürkinnen nicht im Blick oder der indigenen Bevölkerung, die seit Jahrhunderten hinweg für den Klimaschutz kämpft und nicht erst seit Greta Thunberg, sondern seit Jahrhunderten hinweg schon, ne? Die Stimme von Jüdinnen of Color oder schwarzen Jüdinnen. Das ist etwas, was unser Denken, unsere Wahrnehmung bestimmt, dieser rassistische Diskurs und wie wir auf die Dinge blicken. Und um nochmal auf den Aspekt der Psyche einzugehen, es gibt ein Buch von Franz Fanon, das ist ein schwarzer Psychiater und er gilt als Vordenker der Dekolonisierung und er hat in seinem Werk Schwarze Haut, weiße Masken eigentlich ist er auf diesen Aspekt der Trauma eingegangen, durch Kolonialismus, durch Rassismus, diese kolonialen Traumata, dass wir durch die Gewalt des Kolonialismus, durch die Gewalt des Kolonisators uns selbst entfremden, also diese entfremdete Selbstwahrnehmung. Das war eigentlich auch ganz zentral letztendlich für mich damals, als ich ein Hijab tragen wollte. Ich habe angefangen zu sagen, weil ich diese Gewalt abbekommen habe von Freundinnen, von der Schule, von der Gesellschaft, von den ganzen Berichten bei RTL etc., ne, dann irgendwelche Stimmen unsichtbar gemacht. Das sind immer ganz bestimmte Stimmen, die in den Medien sind. Ne? Das ist auch die zentrale Frage, wer spricht über wen, ist das wieder ein weißer Mann, der über Frauen mit Hijab redet, ist es wieder ein weißer Mann, der über schwarze Frauen redet, ne? wer spricht über wen, wer wird gehört und wer nicht, und das war ganz zentral für mich und diese Selbstentfremdung, die auch Franz Fanon beschreibt, natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es Menschen in kolonisierten Ländern erleben, das ist ganz klar, aber diese Gewalt durch Rassismus habe ich natürlich auch erlebt, indem ich gesagt habe, ich ziehe es jetzt erstmal nicht mal an. Ich habe bestimmt eine gewisse Macht, wenn ich noch keins trage, dann kann ich auf Rassismus, ist ganz absurd, dass ich das gedacht habe, dass ich Rassismus ansprechen kann und mehr Macht habe, wenn ich keins trage. Dass ich unzufrieden mit mir war und dass ich auch Antipathien gegenüber gewisse auch Frauen, junge Frauen mit Hijab entwickelt habe. Auch das zum Aspekt Malcolm X. In dem einen Zitat, was ich letztes Mal genannt habe, wer hat euch beigebracht, euch selbst zu hassen und euch untereinander zu hassen? Das ist ein ganz klares koloniales Projekt, das Prinzip des Teilen und Herrschens, dass die koloniale Macht die Kolonisierten spalten möchte. Deswegen auch mein Aufruf, lasst uns nicht spalten, lasst uns einfach vereinen, denn dann haben wir schon vieles gewonnen, wenn wir uns nicht spalten lassen von der kolonialen Macht. Der Gedanke, ja.
Darf ich da einen ganz interessanten Aspekt vielleicht noch ergänzen? Gerade dieses Gespaltenwerden sozusagen ist halt auch etwas, was, also manchmal denke ich, sind Rassisten unfassbare intelligente Genies. In der Regel komme ich da zu dem Schluss, in der Tendenz wahrscheinlich eher nicht, eher das Gegenteil womöglich. Allerdings ist es einfach so, dass bestimmte Prozesse, die den Rassismus eben auch ausmachen und den Umgang der Rassisten mit uns, dass die halt schwer zu durchdringen sind. Also in dem Moment zum Beispiel kennt man ja Aussagen wie, was weiß ich, der Koran wäre sexistisch oder sowas. Ja? Also das sind ja Aussagen, mit denen wir uns irgendwie konfrontiert sehen, sexistisch oder rassistisch sei der Koran. Und dann werden natürlich Textstellen gern aus dem Zusammenhang gerissen und alles Mögliche. Und wir Muslime finden uns dann häufig in der Situation wieder, dass wir sagen, ja Moment, aber das stimmt doch so gar nicht. Ich habe hier noch andere Textstellen und wenn man das im Gesamtkontext betrachtet, dann ist das doch gar nicht sexistisch oder rassistisch. Und wer das anders sieht sozusagen, das ist dann einfach auch eine Fehlinterpretation und so weiter. Und der Punkt ist, wenn wir darüber nachdenken, was da eigentlich passiert, dann fällt uns vielleicht auf irgendwo, dass es nicht einfach eine Fehlinterpretation ist, sondern wir haben jemanden, der entweder uns Rassismus oder Sexismus unterstellt und der gezielt Stellen heraussucht und letzten Endes sie in seiner Vorstellung von Rassismus quasi missbraucht, um das zu beweisen. Also die Stellen können nicht unbedingt fehlinterpretiert werden, so wenig wie zum Beispiel das Konzept der Menschenwürde fehlinterpretiert werden kann eigentlich, sondern jemand biegt es absichtlich um und wir finden uns trotzdem in der Situation wieder, dass wir denken, wir müssten zum Beispiel koranische Textstellen, müssten wir irgendwie reinwaschen von dem Vorwurf des Sexismus oder Rassismus und müssten sozusagen irgendwie, wenn wir erfolgreich sind, dann haben wir zumindest diese Anklage abgewehrt. Und das wäre dann sozusagen unser Erfolg irgendwo. Dabei ist es, wie gesagt, ich kann mal das Beispiel nehmen mit dem Artikel der Menschenwürde. Also wenn jemand sagen würde, die Menschenwürde oder die Idee der Menschenwürde ist rassistisch, dann würde jeder erstmal sich die Haare raufen und sagen, okay, wie kommt man auf so eine Idee? Und wenn ich dann sagen würde, ja, schau mal hier ist doch ein Nazi zum Beispiel, der sagt, Menschenwürde, das ist eben etwas nur für Menschen. Das steht eben in diesem Satz. Menschenwürde gilt jedem Menschen. Aber in einem Weltbild zum Beispiel von jemandem, der jetzt wirklich krass rechtsradikal denkt, sind bestimmte Personengruppen, die wir als gesunde Menschen, würde ich jetzt alle als Menschen sehen würden, die sind in seinen Augen gar keine Menschen. Menschen seien zum Beispiel nur Arier. In dem Moment würde der Artikel des Grundgesetzes eben, der die Menschenwürde beschreibt und sie jedem Menschen zugesteht, tatsächlich sie zu etwas exklusiv Arischem machen. Wenn ich eben diese Prämisse habe in meinem Kopf, dass Arier die einzigen Menschen sind und alle anderen eher auf dem Status eines Tieres rangieren würden. Das heißt, wir stellen fest, der Interpretationshorizont oder sowas wird eigentlich maßgeblich davon bestimmt, was eine Person ohnehin schon denkt. Das heißt, wenn eine Person bereits rassistisch denkt und dann Textstellen des Korans liest und ihren Rassismus darin bestätigt sieht, auch gibt es leider Muslime natürlich, die sehr rassistisch oder sexistisch denken und glauben, dass der Koran ihnen bescheinigen würde, sie könnten Frauen zum Beispiel auf eine gewisse Art und Weise behandeln und, dann haben wir einfach nicht den Koran, der den Rassismus irgendwie geeignet ist, fehlinterpretiert zu werden, um rassistisch dann zu handeln oder sexistisch, sondern es ist die Person, die den Rassismus schon lange bevor sie den Koran gelesen hat, in sich trägt sozusagen, ihn anschließend liest und entsprechend die Dinge so umbiegt, dass das am Ende dabei rauskommt. Und so kann eben auch jemand, der von einer arischen Überlegenheit oder sowas überzeugt ist, könnte sagen, ja, ich habe gar kein Problem mit der Menschenwürde. Sie gehört eben nur Menschen, die so sind wie ich und niemandem anderen. Und insofern merken wir eben, dass das Problem nicht der Koran ist oder die mögliche Fehlinterpretation des Korans unter Umständen, sondern das Problem sind die Menschen, die von Anfang an den Rassismus in sich tragen. Und wir erreichen wenig, einen Rassisten davon zu überzeugen, dass der Koran noch andere Textstellen hat, die seiner rassistischen Ideologie vielleicht widersprechen, weil er wird auch diese Koran-Textstellen entsprechend umändern oder uminterpretieren können. Und das Problem ist nicht die schwierige Interpretierbarkeit des Korans, sondern das Problem liegt bereits in den Menschen, eben in seinem Rassismus oder Sexismus. Und wir Muslime finden uns aber leider immer wieder in diesem Hamsterrad quasi wieder, dass wir versuchen, den Koran reinzuwaschen. Dabei ist er genau wie die Idee der Menschenwürde etwas, was eigentlich als Bollwerk gegen Rassismus und Sexismus quasi für uns da ist. Und Menschen werden es immer uminterpretieren, egal was wir tun sozusagen.
Ja.
Ja, und das ist wieder genau dieser Punkt des Bewusstseins darüber, wie funktionieren diese Dinge, die dann eben darüber entscheidet, ob wir krampfhaft versuchen, andere Textstellen herbei zu zitieren, um irgendwie den Eindruck des Sexismus abzuwehren, oder ob wir jemandem sagen, hör mal, du lädst gerade dein sexistisches Gedankengut in diesen Text hinein. Ja.
Ja, das passt eigentlich auch zu der Aussage von Toni Morrison und die Aussage, dass Rassismus die wirklich, also die Funktion von Rassismus Ablenkung ist. Ne? Also, dass es uns ablenkt, unsere Arbeit zu tun, dass es uns immer dazu bringt, uns immer wieder und wieder zu erklären und immer wieder zu beweisen, dass wir Menschen sind. Ne? Also, dass uns gesagt wird, wir haben keine Sprache, wir sehen nicht richtig aus, dass wir immer weiter beweisen, dass wir eine Sprache haben, dass wir, wie gesagt, Menschen sind, dass wir Kunst haben, dass wir intellektuell sind. Ne? Und dass keins davon letztendlich notwendig ist, weil es wird immer eine weitere Sache sein, die Rassistinnen uns vorwerfen letztendlich, die wir nicht sind. Ne? Also es wird immer dieser Kampf um Bestätigung und dass wir anerkannt werden und dass wir uns beweisen müssen, wird immer weitergehen, egal wie oft, also das ist jetzt meine Sicht auf die Dinge, es wird in dem Zitat von Toni Morrison sehr deutlich. Und es ist letztendlich auch, wie die Wissenschaftlerin Marela in Deutschland in einem Vortrag mal gesagt hat, es ist ein hegemoniales Zuhören von Rassistinnen. Also sie hören nur das, was sie hören wollen, um dieses hegemoniale, eurozentristische Selbstbild von sich selbst aufrechtzuerhalten, was auch ganz zentral im Kolonialismus ist, ne? Das es ein Selbstbild gibt, das bestätigt werden oder aufrechterhalten wird, indem es ein Gegenbild hat, ne? Das Bild der konstruierten anderen, so wie ich das versucht habe, eben deutlich zu machen. Und das ist natürlich ganz krass, wenn es um die Psyche geht, ne? Wenn ich all das erlebe letztendlich in der Schule, die ganze Polizeigewalt durch Gesetze, dass es in Deutschland Kopftuchverbote gibt, die nebenbei verfassungswidrig waren. Das Bundesverfassungsgericht hat es bestätigt, dass die Gesetze verfassungswidrig waren. Trotzdem gibt es sogenannte Kopftuchverbote, gab es auch sogenannte Kopftuchverbote in Bundesländern. Aktuell wurde ein Gesetz letztendlich bestätigt vom Bundesrat, was es eröffnet, dass Beamtinnen mit Hijab dass Personen mit Kippa oder dass Personen mit Turban letztendlich oder Tattoos oder andere Dinge, dass sie nicht verbeamtet werden können. Und das hat natürlich fatale Folgen, weil das Existenzen zerstört. Ich persönlich wusste, dass ich ein Hijab tragen möchte irgendwann mal. Es war ein 10-jähriger Kampf letztendlich, zu sagen, ich bestimme selbst, was ich trage und ich lasse mir nicht von Rassisten vorschreiben, wie ich zu leben habe. Es war aber ein Kampf letztendlich. Und es ist letztendlich schwierig, da rauszukommen und zu sagen, hey, ich mache jetzt das, was ich möchte, weil es, wie gesagt, eine rassistische Gewalt ist, die man erlebt. Ich habe es sehr oft auch erlebt, dass der Aspekt der Depressionen und auch Suizidgedanken innerhalb unserer Community sehr stark präsent ist, auch unter Schwestern, die Suizidgedanken haben. Das ist was sehr Zentrales und auch was sehr Schmerzhaftes. Und das, was ich in meinem Umfeld miterleben konnte, ist, dass in den auswegslosesten Momenten, vor diesem ganzen Hintergrund, also diesen Rassismuserfahrungen, dieser Gewalt durch die Polizei, durch den Staat, dass in meiner Arbeit beispielsweise im Mädchentreff junge Frauen, die geflüchtet sind aus Syrien, die sagen, es hat sich nicht gelohnt zu flüchten nach Deutschland, weil hier ist es noch schlimmer letztendlich durch den ganzen Rassismus. Warum sollen wir gegen Rassismus arbeiten, wenn es eh nichts ändert? Das sind junge Frauen, das sind Jugendliche, die das sagen, ne? Und dass man einfach sagt, es ist schwierig, aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Das ist auch ein Erzeugnis des Rassismus. Und um darauf zurückzukommen, Aspekt der Depression und Suizidgedanken, das, was ich in meinem Umfeld miterleben konnte, ist, dass in den, wie gesagt, in den ausweglosesten Momenten, trotz der ganzen Ressourcen, die Allah eingegeben hat, der Psychotherapie, die auch rassistisch sein kann, dass in diesen Momenten die Nähe zu Allah am stärksten war. Es ist in dem Sinne das, was ich in meinem Umfeld mitbekommen habe und auch der Gedanke, dass das Leid und Schmerz uns von Allah irgendwie entfernt. Wir müssen auf die Prophetengeschichten schauen und sehen, dass unsere Propheten nie ein leichtes Leben geführt haben und dass in dem Sinne der Glaube an Gott zentral sein kann, also aus meiner Sicht auch zentral ist, um daraus rauszukommen. Das zeigen auch letztendlich Ausführungen von Dileta Sequeira, das ist eine Psychologin of Color, die auch auf diesen Aspekt der Psyche eingeht, dass Rassismus, wie also vor allem der Rassismus, den wir immer jeden Tag erleben, das sind wie Mückenstiche, hat sie mal in einem Vortrag beschrieben, dass wir diese Mückenstiche erstmal nicht so mitbekommen, aber die Summe dieser Mückenstiche letztendlich, dieser traumatische Stress, eigentlich das Zentrale ist und dazu führt, dass wir uns diesem nicht mehr aussetzen können, dass wir daran zerbrechen letztendlich.
Und diese Mückenstiche sozusagen, wenn die dann natürlich aus der eigenen Community kommen, ist das natürlich am allerschmerzhaftesten oder sogar von der eigenen Familie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben mir vorstelle oder sage halt, jemand ist psychisch erkrankt und erfährt aus seinem eigenen Umfeld keinen Rückhalt im Sinne von, dass ihm sogar gesagt wird, das ist leider etwas, was ich auch so direkt und klar verständlich mitbekommen habe, ohne dass da Raum für Mutmaßungen sei, dass eben die psychische Erkrankung ihre Ursache in einem Mangel an Iman oder einem Mangel an Religiosität insgesamt darin die Ursache zu suchen sei. Und wie du schon gesagt hast, die Prophetengeschichten zeigen uns, dass die Menschen, die Gott sozusagen nahe sind, und die Propheten sind sicherlich Gott alle sehr nahe gewesen, und dass ein leidvolles Leben kein Indikator dafür ist, dass man von Gott verstoßen worden sei oder sowas. Und deswegen ist diese Interpretation von Menschen im Umfeld von psychisch Erkrankten, dass sie dann halt sagen, dass darin ein Zusammenhang zu sehen sei, das ist logisch so nicht haltbar. Ich sage nicht, dass eine Gesundung sozusagen nicht in dem Wiederfinden oder im Intensivieren der religiösen Beziehung quasi zu Gott dann nicht darin auch Heilung liegen kann. Natürlich kann sie darin liegen, und das ist auch in vielen Fällen, die ich miterlebt habe, so gewesen. Aber von außen sich das Urteil herauszunehmen oder zu sagen, du wirst gerade geprüft, weil du auf Abwege geraten bist, das ist ein Urteil, was uns Menschen einfach nicht zusteht und was auch so logisch nicht eindeutig irgendwie zu schlussfolgern ist. Und deswegen eben diese Mückenstiche, wir sollten als Muslime füreinander da sein und nicht noch weitere Mückenstiche draufsetzen sozusagen. Und ja, das ist einfach schon, das passiert schon genug durch dieses rassistische System, da müssen wir nicht noch auf religiöser Ebene irgendwie einander attackieren.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch immer, also ich kann es nur immer wieder betonen, besonders wir Muslime untereinander sollten uns unterstützen, weil wir ganz genau wissen, was alles dahinter steht. Auch dieser alltägliche Rassismus, wo jetzt auch schon in mehreren Folgen jetzt hier im Podcast auch drüber gesprochen wurde, der einen wirklich auch nachhaltig prägt, und genau wir, die so Erfahrungen machen, sollten zusammenhalten und uns nicht gegenseitig schaden. Das muss eigentlich nicht mal ausgesprochen werden, aber anscheinend muss es mal ausgesprochen werden.
Ja. Ja, und auch, dass es halt, wie gesagt, ein koloniales Projekt war, kolonisierte Gesellschaft zu spalten und Eliten zu etablieren, die gegen die eigene Gruppe sozusagen agiert. Also das war ein ganz klares kommunales Projekt letztendlich, ja.
Genau, und ich möchte auch nochmal an die Zuhörer nochmal wirklich sagen, also besonders wenn, wie auch Sara angesprochen hat, dieser psychische Stress, der ausgelöst wird, besonders wenn man Rassismus erlebt, der kann dazu führen, dass man sich wirklich nicht mehr gut fühlt. Vielleicht kann man sich in so einer Situation auch nicht mehr anderen Leuten anvertrauen, weil man es vielleicht aus seinem Umfeld vielleicht auch nicht antun möchte, sozusagen diesen ganzen Druck mitzutragen. Und dann gebe ich euch einfach mal den Rat, sucht euch psychologische Hilfe. Also hört wirklich auf euren Körper, wenn der Stress euch zu viel wird und ihr wirklich Suizidgedanken habt oder nicht mehr klarkommt. Sucht euch psychologische Hilfe. Ich kann euch natürlich, also ja, also es ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich kann natürlich verstehen, dass man sich nicht gerade, ja, einfach so gesagt, einer weißen Therapeutin ohne jeglichen Bezug oder nur vielleicht vom, ja, so vom Lesen halt Rassismus, von Rassismus gehört hat oder Rassismus vielleicht auch nicht mal erlebt hat, dass man sich der vielleicht nicht so anvertrauen möchte, weil man das Gefühl hat, sie versteht einen nicht. Aber trotzdem, geht hin, informiert euch. Es gibt bei Therapeutinnen auch oft so einen Kennenlerntermin. Da geht man einfach hin und lernt die Therapeutin, den Therapeuten kennen und schaut, ob es zwischenmenschlich einfach passt. Und ich würde sowas auf jeden Fall wahrnehmen, weil ab einem gewissen Punkt braucht man professionelle Hilfe. Man kann manchmal nicht mehr und sich selbst nicht mehr helfen und manchmal ist da das Umfeld auch einfach überfordert.
Ja, es gibt auch den Verbund der rassismuskritischen Psychologie und Psychotherapie. Genau, da kann man sozusagen auch nach rassismuskritischen Psychologinnen suchen, weil es eben noch doppelt und dreifach gewaltvoll ist, wenn man in einer Therapie sitzt und da auch nochmal Rassismus reproduziert wird. Es ist eine berechtigte Angst, das nicht aufzusuchen, weil das reproduziert wird. Aber es gibt, wie gesagt, diesen einen Verbund der rassismuskritischen Psychotherapie.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für den Tipp und auch nochmal vielen Dank an dich, Sarah und Amy, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über eure Erfahrungen zu reden, über euer Wissen einfach mit uns zu teilen. Und ja, vielen Dank.
Gerne.
Und dann auch noch vielen Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, dass ihr also aus allen Podcast-Folgen viel mitgenommen habt und euch auch das vielleicht dazu anstößt, dass ihr vielleicht auch selbst euch informiert und weiter daran arbeitet, gegen Rassismus vorzugehen. Und natürlich möchte ich mich hierbei auch bei Rania, Furkan, Homur, Abdurrahman und Hüda bedanken, die mit mir diesen Podcast ermöglicht haben. Zwar keine Sprecher sind, aber im Hintergrund wirklich alles möglich gemacht haben, was ihr hier hören könnt. Genau, dann vielen Dank an alle und Salam alaikum.
Malikum
Walaikum
Salam.
Salam.